Kennst du Situationen, wo es schwierig ist, zum Schwäche zu zeigen oder zum Hilfe annehmen? Ja, ist gut, wir nicht aufschrecken. Ich glaube schon. Mir geht es nämlich, jetzt expose ich mich ein bisschen, eigentlich geht es mir jeden Depotabend so mit Nehmen. Ich bin wirklich gesegnet mit dem Gedächtnis, wo einfach Nehmen nicht so gut drin hängen bleibt. Und so ist das. Und jedes Mal sehe ich wieder Leute, wo ich so denke, ja, hoi, hallo. Und dann gibt es so eine awkward Umarmung und irgendwie versucht man dann irgendetwas drüber zu singen, um nicht zu sagen, dass man den Namen nicht weiss. Und das ist mir manchmal recht mühsam, um dann zu sagen, wie ist der Name nochmal? So zum sechsten, siebten Mal oder so. Und es hat also nichts mit euch zu tun, hey, wenn ihr das nachher seid, nach dem Gottesdienst. Ja, das bin einfach ich. Hey. Oder genau gleich geht es mir auch mit Orientierung. Häufig. Gewisse wissen das vielleicht. Meine Frau ist zwar gerade nicht da, aber sie erlebt es meistens, dass wir irgendjemand hinfahren, wo wir eigentlich schon mal gewesen sind, oder schon ein paar Mal gewesen sind vielleicht, und ich einfach nicht genau weiss, wodurch. Und dann sagt sie mir häufig, so, gibt es ihm irgendein Zeichen oder so? Und eigentlich wüsste ich es in dem Moment, und dann werde ich einfach hässig. Und denke, hey, wieso hast du das Gefühl, ich weiss nicht, wodurch? Ich weiss es eigentlich, und im Fall muss man nicht sagen. Und es ist bis heute das Geheimnis, wenn sie etwas sagen darf und wenn nicht. Weil sie muss es eigentlich kann sie, ja, sie ist in einer schwierigen Position in dem Fall. Ja, ist nicht so dankbar. Es ist irgendwie einfach unangenehm für uns, normalerweise, zum Hilfe annehmen. Zum Schwäche zeigen, oder? Wenn der Chef irgendwie kommt und du solltest irgendetwas checkt haben und checkst es aber nicht und dann irgendwie, versuchst einfach irgendetwas fake it till you make it oder so nach dem Schema irgendetwas anbüscheln oder formulieren, wo dann einigermaßen passt, dass du nicht so flach rauskommst. Es ist schwierig, zum Hilfe annehmen. Und vielleicht können wir darum heute etwas lernen, weil es gibt noch ein paar andere Leute, oder es hat noch ein paar andere Leute gegeben in der Geschichte, die auch Mühe hatten mit dem. Wir gehen heute in die zweitletzte Römerrunde. Und, wir haben das eben schon gesehen, oder? Wahrscheinlich steht es genau. Es geht fest um Israel. Heute. Seit dem letzten Oktober ist ja Israel wieder täglich eigentlich in den Schlagzeilen, oder? Eigentlich sehr, sehr tragisch und ja, wirklich schlimm. Ich habe diese Woche wieder Bilder gesehen, wo mich sprachlos lassen, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie das so weit kommen kann. Und ich glaube, es geht vielen von uns häufig so. Und es ist immer wieder schwer verständlich. Und es ist auch polarisierend, normalerweise. Oder meistens ist das Thema Nahostkonflikt eine polarisierende Sache. Und ich glaube, der Grund, warum das so polarisierend ist häufig, gerade mit Israel, ist, weil sie eine ganz besondere Geschichte mit Gott haben. Das Volk. Israel ist heute ein Land, oder? Aber Israel ist eigentlich schon viel länger ein Volk. Das Volk der Juden. Und ein Volk, wo Gott schon seit Jahrtausenden mit dem Geschichte schreibt. Und sich an dieser Geschichte mit dem Volk eigentlich will der ganzen Menschheit offenbaren, will der Menschheit zeigen, wer er ist. Und darum geht es uns etwas an, dass Israel, eben auch das Israel in der Bibel, und darum geht es heute eben auch fest um Israel. Und es zeichnet sich eben auch schon über die letzten zwei Kapitel eigentlich ab, über 9 und 10, so dass das Thema Israel. Weil der Paulus dort eben schon davor schreibt, wie immer ein Teil von Israel erwählt ist oder auserwählt ist, berufen ist. Und das ist ein herausforderndes Thema irgendwie. Und Dave hat da eine ganz spannende Predigt darüber gehalten, wo ich finde, mega spannender Blickwinkel. Und die empfehle ich euch echt zu dem Thema, wenn ihr sie noch nicht miterlebt habt. Der Paulus redet über das und schreibt über das. Und er schreibt auch darüber, wie Menschen unabhängig davon, ob sie zu Israel gehört haben oder nicht, Gott auch abgelehnt haben. Und wie Gott aber sogar Ablehnung ihm gegenüber auch immer wieder hat können nutzen für seine guten Rettungspläne mit seinen Menschen. Israel hat eine lange, aber auch immer wieder eine recht schwierige Geschichte mit Gott. Und die Schwierigkeiten von Israel haben viel damit zu tun, dass sie das Befolgen von ihrem Gesetz, von der Tora, von diesen 5 Büchern Mose, dass sie das als ihre Grundlage von ihrer Gottesbeziehung verstehen. Das ist das Befolgen von diesen Gesetzen, das Erfüllen von diesen Gesetzen, sind sie als Grundlage, um auf das Level zu kommen, um in Beziehung zu treten mit ihrem Gott. Um ein Level an Versöhnung eigentlich zu schaffen. Mit ihrem Leisten, mit ihrem Erfüllen von dem Gesetz. Sie glauben, dass sie Gott können gerecht werden können, mit dem Versuch, das Gesetz einzuhalten. Und sie sehen nicht, oder meistens schlecht, dass Gott eigentlich einfach ihr Herz will. Und dass sie an einem heiligen Gott eigentlich gar nicht können gerecht werden. Wie? Wie auch? Wie soll das gehen? An einem heiligen Gott, wo heilig heisst abgesondert eigentlich. Also komplett heilig heisst rein vor oder es gibt keinen Hauch von Unreinheit bei Gott. Oder das ist Heiligkeit, oder? Und als Mensch kannst du das vergessen, um das zu erreichen. Gell? Ich weiß nicht, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Oder? Als Menschen können wir daran scheitern. Und darum ist es auch klar, dass im Vers 7 eben, oder aus dem Grund steht dort, Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, worum es sich so sehr bemüht. Es bemüht sich, Israel bemüht sich so fest, um die Gesetze zu erfüllen, zum auf das Level kommen, zum genug heilig werden für den heiligen Gott. Aber eben, mit dem Wissen, wo wir jetzt darüber geredet haben, ist es so, eigentlich ja, klar, dass das nicht kann klappen. Und eigentlich kannst du nur den Kopf schütteln, fast über die Idee, um einem heiligen Gott wollen ebenbürtig werden. Aber Israel sieht es eben nicht. Israel sieht nicht, wie kläglich sie scheitern in dieser Geschichte. Und sie sehen nicht, wie Gott sie will retten aus dem Zwang, vom selber müssen gerecht werden, vom selber müssen sich zurecht machen, müssen sich aufleisten irgendwie. Schau mal, was Kapitel 10 aufhört. Von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das sich mir ständig widersetzt. Gott sehnt sich so fest nach dem Volk. Er will dem Volk Rettung schenken. Aber es will nicht. Es will lieber sich zurecht schaffen. Es will es lieber selber gross sein. Wieso widersetzt man sich Rettung? Wieso macht man das? Gott will selber gerecht werden, ist eben nicht nur ein Problem vom Zwang, dass man ihm mal leisten muss, sondern die Vorstellung, dass man eben einem heiligen Gott kann, irgendwie könnte gerecht werden, fordert eine ziemlich problematische Portion Stolz. Die Vorstellung, oder? Um einem heiligen Gott gerecht werden. Um auf das Level zu kommen, bildlich gesehen. Von der problematischen Portion Stolz. Und der Stolz hindert sie daran, zum das befreiende Geschenk eben von der Gnade, vom Evangelium, von dieser bedingungslosen Liebe können annehmen. Und dann, in dem Ganzen, eben wo die Juden eigentlich nicht die Botschaft nicht annehmen, passiert plötzlich etwas, was es noch nie gegeben hat, eigentlich in dem Ausmaß. Plötzlich kommen die Römer, Griechen, eben die Heiden, die eigentlich nichts mit Israel zu tun haben, sonst, kommen plötzlich zum Glauben an Jesus. Die kommen plötzlich zum Glauben an Jesus statt Israel. Und das ist jetzt eben das grosse Problem eigentlich, was sich eben so ein bisschen angeschwollen ist über die letzten zwei Kapitel, wo sich die Leute fragen, was passiert jetzt mit Israel? Was passiert mit dem heiligen Volk? Was passiert mit Israel? Die Fremden, die Heiden, die sind plötzlich die erlösende Botschaft glauben und annehmen. Und was ist mit Israel? Hat Gott die Schnauze jetzt voll von dem Volk, wenn er so lange mit ihnen unterwegs war? Wenn er berufen hat, wenn er einen Bund geschlossen hat mit ihnen? Hat er die Nase endgültig voll und setzt es einfach kurzerhand auf andere? So nach dem Motto so, ja, wer nicht will, kann, nehmen wir die Nächste. Oder? Und tschüss. Ist seine Geduld an einem Ende angekommen mit dem Volk, das sich ständig widersetzt? Und Paulus, wie er ist, hat eine Antwort. Ich weiß nicht, ob ihr euch mögt erinnern, aber es gibt so eine gute Antwort, so eine bestimmte Antwort von Paulus. Was sagt er recht? Dem sei ferne, sagt er. Ganz genau. Genau, die letztes Mal bei mir dabei waren, die wissen es noch. Das ist Paulus. Dem sei ferne. Also wir kommen gerade noch drauf, warum das er sagt, dem sei ferne. Zudem, dem sei ferne, sagt er aber noch ein fettes Aber. Er sagt, aber. Es ist nicht vorbei, aber. Mit Israel ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen. In ihrem krampfhaften, eben zwanghaften, in dieser Selbstbehauptung, sich selber müssen erheben, sich selber müssen gut machen, sind sie innerlich hart geworden gegenüber Gott. Und an dieser Stelle braucht Paulus das Bild von einem Ölbaum, steht ein Olivenbaum. Er sagt, die Zweige an dem Stamm von Israel sind verhärtet und brechen ab. Und zwar nicht, weil Gott das will, weil da haben wir ja gelesen, er streckt sich eigentlich nach dem Volk aus. Er streckt sich nach uns Menschen aus. Sondern weil es direkt Folge ist von ihrer Verhärtung gegenüber ihm. Der Saft von dem mächtigen Segensstamm von Israel, der kommt nicht mehr in diesen Zwiegeln an. Und die Verbindung bricht ab. Aber der Paulus geht eben noch weiter mit dem Bild vom Ölbaum, von dem Olivenbaum und sagt, weil viele von diesen Zwiegeln von Israel verhärtet und abgebrochen sind, sind jetzt an ihrer Stelle eben wilde Zweige von wilden Bäumen, bildlich gesehen, von wilden Völkern, von anderen Völkern, eingesetzt worden. Man sagt dem Eipfropfen. Und ich finde das eigentlich recht ein lustiges Wort. Ich habe das vorher nicht gekannt. Und ihr denkt, Paulus, da hast du da etwas Lustiges ausgedacht, dass man da irgendwie Zwiegeln einem anders wegnimmt und auf einen Baum drauf bindet und das wächst weiter. Aber es ist so. Da geht. Ihr denkt, da geht doch sicher nicht wegen DNA und so. Ich meine, das ist ja nicht das gleiche Ding. Und dass du einen Ast in den Boden kannst tun und er wächst, ja, aber selber und dann aber auf einem fremden Stamm. Aber das geht. Und es ist sogar sehr üblich, dass man das macht im Obstbau. Dass man eine neue Sorte mit der Kraft von einem alten Stamm zieht. So. Finde ich mega interessant. Hätte ich nie gedacht, dass das geht. Und ja, ich habe keine Ahnung von kein grünen Daumen. So, okay. Und mit diesen jungen Zwiegeln, die eben eingepfropft sind, meint er die Fremden, oder? Die fremden Völker, die Heiden, die anstelle von Israel plötzlich eingesetzt werden und da auf dem mächtigen Segensstamm von Israel sollen florieren und wachsen. Die es eigentlich nicht verdient haben. Die eigentlich noch nie zu dem Volk und zu dem Segensstamm gehört haben. Die haben vorher ganz andere Götter gehabt und angebetet. Und sie begegnen plötzlich dem lebendigen Gott, den sie liebt und will retten. Aus eben dem Hamsterrad, wo müssen alle möglichen Götter zufriedenstellen und sich müssen durchsetzen in dieser Welt. Sie finden zu dem Gott, wo selber für sie einsteht. Für sie so weit einsteht, dass er bis in den Tod geht. Dass er noch am Kreuz für sie einsteht, für die Fehler, die sie machen. So weit steht er ein und ist nicht einfach da oben und erwartet irgendeine erfüllte Gesetzesliste. Im Gegenteil, er stirbt einen hässlichen Tod für die Rettung von seinen Kindern. Für alle, die seine Gnade eben mit offenen Händen können annehmen und sagen, ja, ich brauche Rettung. Ich bringe es nicht selber auf die Reihe. Plötzlich erkennen die das, was eigentlich gar nie zu ihm gehört haben. Aber jetzt eben nochmal zurück zu dem Nein von Paulus. Wieso ist denn das so? Wieso ist denn der Zug für Israel eben gleich noch nicht abgefahren? Wie zeigt sich denn das, dass Gottes Geduld nicht am Ende ist mit ihnen? Der Paulus sagt, und das muss tönt halt in den Köpfen, weil sie früher oder später, Israel, wird früher oder später den Heiden nacheifern und an ihrem Beispiel wird Israel zurück zu Gott finden. Da steht die Welt auf dem Kopf für die Leute, weil es ist immer Israel gewesen bis jetzt. Und jetzt soll Israel die sein, wo am Beispiel der Heiden zurückfindet zu Gott, nach dem Vorbild von denen, die eigentlich das Gegenteil gewesen sind besetzt. Die eigentlich seit Ewigkeiten mit Gott unterwegs sind, werden diesen Fremden, diesen Jungzwick, diesen Grünschnäbel nacheifern. Eigentlich. Oder? Das ist eigentlich das, was der Paulus sagt. Sie werden über die zurückfinden zu dem Gott, wo sie Tag und Nacht ausstreckt nach ihnen. Und wo sie aber ihrem selber wollen zu Schlag kommen, ihm wollen unabhängig sein, ihm selber Wurst legen, ihn verloren haben. Zu welchem Volk gehörst du? Gehörst du zu denen, die da mal dabei sind? Und eben nicht mehr? Oder nie gewesen? Oder bist du bei diesen neuen Zwiegeln? Hast du gerade erst Gott kennengelernt oder zu ihm gefunden? Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch da als Grünschnabel irgendwie. Hast das Gefühl, dass vieles, was da andere schon voll intuit sind, dass du das irgendwie noch nicht so ganz fühlst oder checkst. Und fragst dich vielleicht manchmal, wo du hingehörst. Es ist so ein Geschenk, dass wir Leute da haben, die erst vor kurzem dazugekommen sind. Die erst vor kurzem Gott kennengelernt haben. Täusch dich nicht in deiner Rolle da. Unterschätze deine Bedeutung in dieser Gemeinschaft nicht. Dein junge Feuer, deine Begeisterung, dein Staunen über das Wunder von dieser Liebe und Gnade, deine Neugier und dein Hunger nach mehr von all dem Guten und Schönen, was Gott will schenken. Er soll die anderen anstecken, die schon länger dabei sind und da vielleicht nicht mehr so frisch vor Augen haben. Und sie zu einem neuen Drang bewegen, wieder sich in die Abhängigkeit zu begeben von Gott. Und trau dich, die komischen Fragen zu stellen. Die wird es geben. Und eben, getrau dich. Versteck dich nicht hinter eurer Unsicherheit oder so. Vielleicht bist du aber auch einfach jemand von diesen vielen, die Gott noch nie wirklich kennengelernt haben oder wo ihn irgendwie aus den Augen verloren haben. Die wollen unabhängig sein, sich lieber auf sich selber verlassen, mehr auf Selbstvertrauen als auf Gott Vertrauen setzt. Und aber irgendwie in diesem Bild, eben so wie ein abgebrochenes Ästchen unter dem Baum liegt und langsam vertrocknet. Und Vielleicht kennst du auch jemanden, wo du die Hoffnung verloren hast, dass er jemals sein Herz oder sie jemals ihr Herz wird öffnen für den guten Gott, den du kennst. Gott hat seine Hoffnung nicht verloren. Er hat nicht aufgehört, seine Hände auszustrecken. Nein, sagt der Paulus, hat er nicht. Er hat nie aufgehört. Nie. Er will retten. Er will dich retten aus deiner Selbstanklage. Er will dich retten aus deiner Angst vor dem Versagen. Er will dich retten aus deiner Vorstellung, du müsstest das Leben irgendwie allein auf die Reihe bekommen. Er will mit dir sein. Er ist Immanuel, Gott mit dir. Er hat einen Namen für das, im Fall. Er will mit dir sein, auch in den übelsten Ecken von deinem Leben. Geh dort. Er will dich retten aus deiner Scham. Du kannst Gott nicht schockieren. Er kennt dich besser als du selber. Er kennt alles. Und er liebt dich trotzdem. Und geht darum. Er ist wie ein Vater oder eine Mutter, die dich kennt wie niemand anders. Hat die Woche auch einen schwierigen Moment gehabt und dann überbraucht. Dann bin ich zu meiner Mama gegangen. Ja, könnte man, ich bin 30, das ist nicht mehr nötig. Oder so etwas. Aber das ist ein Zeich, das stimmt nicht. Vielleicht gehörst du auch zu den Israeliten, die einfach schon ein lange im Game sind. Die sich einfach gewöhnt haben an das, wie es läuft. Die vergessen haben, wie Gott sie befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und einfach vergessen hat. Vielleicht bist du noch nicht ganz abgebrochen, aber definitiv härter geworden. Gegenüber Gott. Weil du vergessen hast, dass auch du gerettet bist. Und dass Gott auch dich will retten. Er ist der Gott von deiner Rettung. Er ist der Gott von deiner Rettung. Die Bedeutung vom Namen Jesus ist Gott von der Rettung. Er trägt es im Namen. Das ist der Name Jesus. Und wo auch immer du dich jetzt findest, an dem Baum oder unter dem Baum, die Frage ist, gestehst du deine Abhängigkeit, deine Unvollkommenheit ein gegenüber Gott, gegenüber so vielem, was nicht läuft? Lass du dir helfen? Lass du dich retten? Vielleicht wieder retten? Von dem Gott, von der Rettung. Kannst du sagen, ja, Jesus, ja, ich brauche dich wirklich. Ich will nicht mehr selber gross sein. Ich mag nicht mehr selber gross sein. Ich will, dass du der bist, der gross ist in meinem Leben. Ich will deiner bedingungslosen Liebe für mich mehr vertrauen als meine Ängste und meine Zweifel und allem anderen, was mich fertig machen will. Ich will mehr Vertrauen darauf, dass du mich liebst. Er liebt dich. Er liebt dich. Er geht in den Tod für dich. Er will der Gott von deiner Rettung sein. Er will der Gott von deiner Rettung sein. Und er will mit dem, was dein Leben in dieser Rettung ausstrahlt, will er auch Menschen um dich herum zu sich ziehen. Aber es fängt bei der Rettung an. Er will retten. Und ich glaube, viele von uns fühlen sich irgendwo angesprochen in dem. Und ich würde gerne mit uns beten und ich würde euch einladen zum Aufstehen. Und mit uns beten. Und ich würde euch auch einladen, zum das Gebetsteam in Anspruch nehmen nachher. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, zum Sachen festmachen heute. wenn du die Rettung neu in Anspruch nimmst oder zum ersten Mal in Anspruch nimmst oder mit was auch immer willst du mit jemandem reden und beten, dann nimm das Team in Anspruch. Sie sind da hinten, dort bei dem Tor. Tobias winkt, genau. Und sie würden sich mega freuen, können mit dir beten. Mit dir einen kleinen Moment Zeit verbringen. Ja, nehmen das in Anspruch. Auch das Abendmahl, wo uns erinnert, was Jesus gemacht hat für uns. Herr, danke, dass du, Jesus, danke, dass du der Gott für unsere Rettung bist. Dass dein Name eigentlich schon alles sagt. Und ich bitte dich, dass du deinem Namen kannst gerecht werden heute Abend in diesem Raum. Dass du deinem Namen kannst gerecht werden. Dass du der Gott der Rettung darfst sein heute. Komm du. Und ich danke dir, dass du uns nie aufgibst. Egal, was wir verbockt haben und wie weit weg dass wir gekommen sind oder wie weit weg dass wir schon immer gewesen sind. Danke, dass es für dich keine hoffnungslose Fälle gibt. Danke, dass du uns liebst und alles gibst für uns. Danke, dass du der Gott von unserer Rettung bist.